Predigt oder das Thema der Predigt heute lautet Dein Wille geschehe. Und ich lese den Text aus der Einheitsübersetzung vor, aus Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Ja, worum geht es hier? Dein Wille geschehe, so lautet das Thema dieser Predigt. Dein Wille geschehe, so beten wir es auch jedes Mal im Vaterunser, im Gottesdienst oder auch bei anderen Veranstaltungen. Und grundsätzlich stimmen wir dem ja auch zu, denn Gottes Wille ist gut. Und er handelt ja bekanntlich auch aus Liebe zu uns Menschen, also ist doch alles klar, oder doch nicht? In diesem Abschnitt des Wortes Gottes wird uns klipp und klar gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So steht es ja im heutigen Predigttext. Und vielleicht haben wir da innerlich doch etwas gestutzt. Wird da an unserem Kopf vorbei über uns bestimmt? Wie viele versuchen das? Wie viele versuchen Menschen zu manipulieren und behandeln Menschen so, dass sich da ein Widerstand regt innerlich? Wir wünschen uns doch eigentlich ein Leben, in dem es nach unserem Kopf geht. Wir werden nicht gerne verwaltet von irgendwem. Akzeptiert Gott das denn nicht? Er hat uns doch als denkende Menschen erschaffen, die auch Initiative ergreifen können, die auch selbst Entscheidungen treffen dürfen. Und so gesehen klingt das vielleicht hart. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott richtet sich nicht unbedingt danach, was wir haben möchten und von ihm wünschen. Er heißt nicht automatisch gut, was wir gut finden. Er geht bisweilen auch daran vorbei. Gott geht seinen Weg. Er ist der souveräne Gott. Und wir sollen ihm dabei nichts vorschreiben. Ja, wir können ihm eigentlich da gar nicht reinreden. Ja, das klingt zunächst hart. Ist es nicht so, dass wir insgeheim von Gott, von der Gemeinde, von unseren Mitchristen erwarten, dass sie das abnicken und befürworten, was wir gut finden, was wir uns wünschen? So wie Kinder, die vor Weihnachten einen Wunschzettel schreiben und dann vielleicht enttäuscht sind, wenn auf dem Gabentisch nicht all das liegt, was sie sich gewünscht haben oder andere Geschenke liegen. Ich erinnere mich da auch an meine Kindheit, dass so manche nützlichen Geschenke von einer Tante, die immer meine Mutter fragte, was sie denn schenken sollte, und die habe ich mir nicht unbedingt gewünscht, wie nützliche Schlafanzüge oder Socken oder sonstige nützliche Dinge. Und so kann es dann auch sein oder uns gehen, wenn Gott nicht all unsere Wünsche erfüllt, wenn Dinge anders kommen, als wir es erwartet haben. Dann sind wir bisweilen auch enttäuscht. Oder wenn es ganz hart kommt, hadern wir sogar mit ihm. Wir möchten ein selbstbestimmtes Leben führen, kein fremdbestimmtes. Und das ist ja ganz in, ganz ja, zeitgemäß in unseren Tagen, dass wir selbstbewusst eine eigenständige Lebensführung haben. Und so mutet uns diese Wahrheit, die in dem Bibeltext steckt, wirklich viel zu. Wir haben zu lernen, dass es darauf ankommt, den Gedanken Gottes den Vortritt zu lassen, vor unseren eigenen Gedanken. So wie wir auch im Vaterunser zuerst beten, dein Wille geschehe und danach erst die Bitte um das tägliche Brot. Das ist oftmals nicht leicht. Sogar für Jesus Christus war es schwer im Garten Gethsemane, als er fragte, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Gibt es denn keinen anderen Weg? Werde ich das in meiner menschlichen Gestalt, dem Menschlichen, so standhalten können, wenn der Druck und die Last der ganzen Welt auf mir lastet? So unbarmherzig hart auf mir lastet, so mögen vielleicht auch die Gedanken Jesu gewesen sein im Garten Gethsemane. Und da spüren wir ein wenig von dieser immensen Belastung und der Angst, die diese große Aufgabe und Herausforderung sogar bei Jesus ausgelöst hat. Und es kostete ihn tatsächlich große Überwindung zu sagen, ja, ja zu sagen zu dem Weg, den der Vater für ihn vorgesehen hatte. Und auch erst in der Zwiesprache mit dem Vater im Himmel hat er sich dann dazu durchgerungen. Nur durch Gebet konnte er schließlich sagen, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern dein Wille geschehe. Das, was du willst, Vater im Himmel, das soll geschehen. Das können wir in Matthäus 26 nachlesen. Und ich denke, auch bei jedem von uns gibt es Zeiten, in denen es uns wirklich schwer fällt, ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Jesus, wo es uns schwer fällt, Jesus auch in dieser Weise, in dieser Haltung nachzufolgen und ihm das nachzusprechen. Nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe, Vater im Himmel. Und dieses absolute Vertrauen, das der Vater im Himmel gerade auch in schweren Situationen von uns erwartet, erscheint es uns nicht manchmal zu viel verlangt? So vollmundig, wie wir das vielleicht einmal bei unserer Bekehrung oder Taufe oder irgendwelchen besonderen Ereignissen im Glauben gesagt haben, so leicht kommt es uns in schweren Situationen oft nicht über die Lippen. Wenn uns das vielleicht so gar nicht gefällt, was geschieht oder was sich ankündigt. Aber gleichzeitig gibt es noch einen anderen Aspekt und den möchte ich hier in meinem zweiten Punkt betrachten, nämlich der Gedanke unserer Herzenswünsche. Und da klingt in unserer Erinnerung vielleicht gleich ein Bibelvers an, der uns hoffen lässt, dass Gott doch auch unsere Herzenswünsche kennt und uns das geben möchte, wonach wir uns im tiefsten Inneren sehnen. Im Psalm 37, Vers 4 steht, freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz wünscht. Und dieser Vers ist sehr bekannt, der steht auf vielen Postkarten, Kunstdrucken, Lesezeichen und so weiter. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, das erste Mal mit 16, 17 Jahren diesen Vers auf einer Karte geschenkt bekommen. Man kann sich vorstellen, dass ich da unter Herzenswünsche vielleicht auch ganz andere Vorstellungen hatte, als ich das vielleicht heute interpretieren würde. Was sind denn solche Herzenswünsche? Herzenswünsche sind das, was wir als ganzheitlicher Mensch tief im Inneren ersehnen. Nicht, was wir vielleicht oberflächlich als unser Ziel benannt haben oder was wir uns im Überschwang von Emotionen vielleicht vorstellen und wünschen. Können wir Gott so tief vertrauen und ihm das abnehmen, dass er in bestimmten Lebenssituationen besser weiß als wir selbst, was unsere Herzenswünsche ist, was gut ist für uns? Können wir ihm glauben, dass er den Weg besser kennt, wie wir dahin gelangen, dass unsere tiefsten Herzenswünsche erfüllt werden? Ich denke, darüber darf jeder mal ganz persönlich nachdenken. Gott lädt uns ein, dass wir ihm ganz vertrauen, auch dann, wenn wir seine Wegführung jetzt nicht verstehen können. Vielleicht denken manche jetzt, schön und gut, aber woher wissen wir denn, dass das, was geschieht, tatsächlich dem Willen Gottes entspricht und nicht ganz kontrovers dazu ist? Und überhaupt, was ist, wenn andere Menschen uns schaden wollen, Menschen, die böse Absichten hegen und genauso frei agieren können, weil Gott ja allen Menschen einen freien Willen geschenkt hat? Was ist mit deren Handlungen, unter denen wir oder andere zu leiden haben? Und insbesondere mag heutzutage manchen die Frage umtreiben, warum Gott nicht die Handlungen von überaus mächtigen Menschen stoppt. Ja, wir denken an die Kriege, die unendliche Gewalt und Leid von vielen anderen provozieren. Ja, da ist es fast so, als steht die Allmacht Gottes, die Omnipotenz, in Konkurrenz mit seiner Entscheidung, den Menschen einen freien Willen zu gewähren. Ich möchte zunächst mal anmerken, dass diese Frage sicherlich nicht allumfänglich geklärt werden kann, zumindest nicht, solange wir hier auf dieser Erde leben. Und auch die Profi-Theologen sind sich da nicht so ganz einig. Und dennoch bleibt die Gewissheit, dass unser Gott ein gerechter Gott ist und jeder Mensch sich irgendwann auch nach Vollendung dieses Lebens vor ihm wird rechtfertigen müssen. Und deswegen dürfen wir auch festhalten an der Verheißung aus Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gott wird die Gerechtigkeit einst wiederherstellen. Und ich denke, wenn wir auf unser persönliches Leben schauen, dann können wir manchmal auch eine Antwort erahnen, die häufig sicherlich erst im späteren Verlauf unseres Lebensweges deutlich erkennbar wird. Und sie hat zu tun mit meinem dritten Punkt, nämlich der Allmacht Gottes, die sich auch über all das Ungute und Ungerechte hinwegsetzt und einen potenziell guten Schlussakkord setzt. Ja, ich denke, wir haben richtig gehört. Der allmächtige Gott kann sich über das Ungute und Ungerechte hinwegsetzen, es sozusagen einweben in seine guten Absichten und es schlussendlich zu einem guten Ende bringen. Schauen wir uns diese überragende Allmacht Gottes einmal an. In unserem Text wird sie besonders deutlich in Vers 9. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken, spricht Gott. Gottes Pläne und Gedanken sind uns oft eine Nummer zu groß. Und das können wir ruhig zugeben, weil sonst wäre er nicht der allmächtige Schöpfer und wir nicht seine Geschöpfe. Gottes Wege und Gedanken sind bisweilen für uns nicht erkennbar, erscheinen uns manchmal vielleicht sogar unzumutbar. Und dennoch kommt Gott zu seinem Ziel. Neutestamentlich wird dieser Sachverhalt gerne auch ausgedrückt mit einem Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. In diesem Vers kommt zusätzlich noch die grundsätzlich gute Absicht Gottes mit den Menschen zum Ausdruck, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Dazu möchte ich ein Beispiel aufzeigen, nämlich den Weg von Jesus auf dieser Erde. Jesus Christus wurde nämlich auch als Eckstein, wie es im Wort Gottes heißt, verworfen. Die Menschen meinten es böse mit ihm, haben Jesus verworfen, sogar ausradieren wollen. Aber Gott hat durch seinen Sohn und das Handeln auch dieser bösen Menschen Geschichte geschrieben. Das, was so aussah wie der Untergang, nämlich das Sterben Jesu am Kreuz, war im Grunde genommen der Durchbruch zum Himmel. Erst dadurch haben wir Menschen freien Zugang zum Himmel und zu Gottes ewiger Herrlichkeit bekommen. Und das ist in Psalm 118, Vers 22 prophetisch schon ausgedrückt worden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Und dieser Vers wird im Neuen Testament sogar 5-mal aufgegriffen und zitiert, unter anderem in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12. Er, Jesus, ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wir sehen also hier sogar der Weg Jesu, der steinig war und schwer war, der hat letztlich doch zu etwas Gutem geführt, nämlich zur Rettung aller Menschen. Und wir sehen an seinem Weg, dass Menschen mit bösen Absichten Böses taten, um Jesus zu schaden. Doch letzten Endes musste auch all dies mitwirken zum Guten. Der allmächtige Gott hat sich hinweggesetzt über die durchtriebenen und bösen Absichten der Menschen. Er hat einen guten Schlussakkord gesetzt über dem Leben von Jesus und auch damit von uns allen Menschen oder über uns alle Menschen. Und wenn das mit Jesus Christus geschehen ist, dann dürfen auch wir Mut fassen und dem gnädigen Gott vertrauen, dass er auch so manche negative Entwicklung in unserem Leben mit einweben kann und zu einem guten Schlussakkord führen kann. Ob wir ihm eines Tages nochmal dankbar sein werden, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken? So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So ist es auch mit meinem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. In meinem vierten Punkt möchte ich noch mal kurz eine Gegenüberstellung machen zwischen dem liebenden Gott und der Vorstellung, dass er eine willkürliche Schicksalsmacht ist. Wenn wir das so hören, dass Gottes Wege höher sind als unsere und er sich auch über unsere Vorstellungen bisweilen hinwegsetzt, dann fragen wir uns vielleicht manchmal, unterwerfen wir uns damit nicht einer, ja, blind und willenlos einer unbekannten Schicksalsmacht? Lesen wir nochmal genau und achten auf das, was uns der Bibeltext sagt. So wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen. Ebenso soll das Wort, das aus Gottes Mund geht, auch sein. Es soll nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und es soll ihm gelingen, wozu ich es sende. Ja, wenn wir das mal aufmerksam lesen, hören wir es heraus. Der Gott, der hier zu uns spricht, er und das Schicksal sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und diese zwei sollten wir nicht verwechseln. Gott ist nicht das Schicksal und das Schicksal ist nicht Gott. Das Schicksal ist stumm. Gott aber redet hier mit einem Wort aus seinem Mund, wie es hier heißt. Das Schicksal geht einfach über den Menschen hinweg. Aber Gott, der Allmächtige, er wendet sich uns Menschen zu. Das Schicksal ist teilnahmslos. Aber Gott nimmt Anteil an unserem Ergehen. Gott redet zu uns und mit uns. Er ist keine willkürliche Schicksalsmacht. Gottes Worte, die aus seinem Mund kommen, werden hier verglichen mit Regen, der die Erde fruchtbar macht, der Samen aufgehen lässt und sättigende Nahrung für uns hervorbringt. Von ihm werden wir nicht niedergewalzt, sondern er will uns ja aufrichten. Er verschließt uns nicht den Mund, er will uns den Mund öffnen, sodass wir zu ihm beten, mit ihm in Kontakt kommen. Er möchte, dass wir uns ihm anvertrauen mit all dem, was gut ist, was uns gut tut, aber auch mit den Dingen, die uns schwerfallen, unter denen wir leiden. Mehr noch, Gott ist uns nicht nur zugewandt, er liebt uns Menschen sogar, wie wir sicherlich an ganz vielen Stellen seines Wortes nachlesen können, so auch in Epheser 2, Vers 4 und 5. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Und vielleicht stellt dieser Gott jedem von uns auch heute die Frage, nochmal neu, glaubst du das? Gott fragt dich persönlich, kannst du mir vertrauen, dass ich als allmächtiger Gott und Herr, der dir ein Vater im Himmel geworden ist, es gut mit dir meint, auch wenn du meine Gedanken nicht immer verstehen kannst und auch wenn meine Pläne manchmal anders sind als deine. Gott fragt, kannst du mir abnehmen, dass ich dich ohne Einschränkungen liebe, so tief und umfassend, wie kein Mensch dazu je in der Lage wäre? Glaubst du das? Gott wartet auf unsere Antwort und er freut sich, wenn wir ihm das ganz persönlich sagen können. Oder auch wenn wir ihm sagen, dass wir noch auf dem Weg sind, aber dass wir gerne dahin kommen möchten, dass wir uns das wünschen. Und ich denke, er will jedem helfen, der da auf dem Weg ist und es sich wünscht. Jesus hilft uns dabei, dass wir zum Ziel kommen. Und Jesus wartet auf deine Antwort. Er wartet auf dein Vertrauen. Gott wartet auf dich.